Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Sabine Lück. Sabine ist Therapeutin, Autorin und hat auch mehrere therapeutische Spiele entwickelt. Und ich freue mich wirklich sehr, liebe Sabine, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ich bedanke mich auch sehr. Ich bin sehr gerne da.
Möchtest du dich und deine Arbeit noch ein bisschen genauer vorstellen?
Das kann ich sehr gerne machen. Also ich bin psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, habe also zwei Sitze und führe noch ein Institut für Weiterbildung und da mit dem Schwerpunkt halt systemische Therapie und die transgenerationale Therapie. Und das zu den Spielen, das ist so entstanden 2012. Da habe ich das Spiel zu dem transgenerationalen Arbeiten entwickelt, das starke Wurzelspiel. Und genau, dann hatte sich das einfach so ergeben, dass ich dann selber einen Verlag gegründet habe, weil ja, zu dem Zeitpunkt gab es Therapiespiele nur ganz wenige. Ich glaube, nur zwei andere Verlage, die auch nur ihre eigenen Sachen gemacht haben. Und so kam es dann, dass ich jetzt zu einem eigenen Verlag gekommen bin.
Wie, also war das schon immer dein Wunsch, Therapeutin zu werden? Oder gab es da bestimmte Gründe in deinem eigenen Leben, dass du das gemacht hast?
Also ich bin davon überzeugt, dass wir immer alles, was wir tun, ergibt irgendwie Sinn, wenn wir in unsere eigene Biografie gucken und wenn wir verstehen, was das mit unserer eigenen Geschichte und natürlich auch der Familiengeschichte zu tun hat. Und wenn ich bei mir schaue, dann weiß ich nur, dass ich schon als Kind mich immer total für Geschichte interessiert habe. Ich bin immer sehr gerne in Museen gewesen und habe mich vor allen Dingen für ja die frühe Geschichte der Menschheit, aber dann auch ja irgendwie 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Also ich habe mich für Zeiten interessiert, wo die Menschen einfach ja anders gelebt haben als wir heutzutage und habe da eigentlich schon immer so eine Nähe gespürt. Und dass ich jetzt unbedingt dann Menschen helfen wollte, ich denke, das hat auch ganz viel mit meiner Geschichte in der Kindheit zu tun, dass ich selber natürlich auch Dinge erlebt und erfahren habe, die nicht so einfach waren. Und ja, aus diesem Wunsch heraus dann irgendwann das auch entstanden ist, anderen zu helfen. Und ich weiß, dass ich im Studium dann ganz früh gemerkt habe, ja, Therapeutin werden, das ist das, was ich möchte.
Du hast jetzt so zwei Zweige, in denen du heute arbeitest. Magst du das noch ein bisschen genauer beschreiben?
Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich richtig verstanden habe, was du meinst, aber ich denke mal, dass du vielleicht auch meinst, dass ich eben einmal als psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin ganz normal in der Praxis arbeite, wo Menschen zu mir kommen, die einfach, sag ich mal, in unserem System als krank bezeichnet werden, sonst würden sie keine Therapie über die Krankenkasse bekommen, die aber natürlich ja mit ihren Themen halt kommen und behandelt werden. Und dann gibt es eben meine Privatpraxis, wo ich Selbsterfahrung und Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung anbiete für Menschen, die sich einfach sehr interessieren für ihre eigene Familiengeschichte. Und das habe ich dann eben auch ein bisschen spezifiziert und vertieft und ein eigenes Konzept entwickelt. Ich denke, du meintest die beiden Sachen, ansonsten
genau.
Gibt es natürlich
ja, ja.
Noch mal ein Institut, wo ich dann auch diese Dinge weiterbilde.
Ja, du beschäftigst dich ja auch viel mit Ahnen und welchen Einfluss die Ahnen auf unser Leben haben. Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern.
Ja, sehr gerne. Das ist also wirklich mein Herzensthema, dass ich zusammen mit einer Kollegin, der Ingrid Alexander, vor vielen, vielen Jahren, 30 Jahre sind es nächstes Jahr, wird mir immer klar, wie alt wir schon sind. Auf jeden Fall, da haben wir begonnen, das zu entwickeln, haben wir zusammen in Hamburg in einem Therapiezentrum gearbeitet und haben dann uns immer ausgetauscht und die Fälle besprochen und ja, und auch irgendwie vertieft. Ich war in der Ausbildung zur systemischen Therapeutin damals. Ingrid war schon Lehrende der systemischen Therapie. Und dann haben wir uns eben vertieft in das Thema und sind dann irgendwann halt drauf gekommen, dass noch irgendwas fehlt, noch irgendwas in der Tiefe dazu muss und sind dann so eben auf den Treuevertrag des Kindes gestoßen, als wir einfach gemerkt haben, und das gilt, glaube ich, für jeden heute immer noch, dass wir eigentlich immer noch auf den Glanz im Auge der Eltern warten, die wir natürlich dann übertragen auf unsere Partner, auf Chefs, auf Freunde und sogar auf Kinder. Und dass es uns so ein Herzensanliegen ist, diese glücklich und fröhlich zu sehen und natürlich auch zu wissen, das haben wir selber verursacht. Und das liegt eben ursprünglich in der Kindheit und hat eben ganz viel zu tun mit unserem Gewordensein und mit dem Wunsch, halt die Eltern zu retten, weil wir selber eben auch Eltern brauchen, denen es gut geht, damit wir uns gut entwickeln. Und die hatten das natürlich auch mit ihren Eltern und die wieder mit ihren. Und so kommt es dann, dass die transgenerationale Geschichte hier einen sehr, sehr großen Einfluss hat.
Und wie können wir denn das Ganze auflösen?
Genau, das ist nämlich immer die große Frage. Wir haben ja das Rad nicht neu erfunden. Wir wissen das schon seit vielen Jahren. Ne? Borzo Meninaci zum Beispiel, der hat ja auch viel geschrieben über die Schuldenkonten zwischen den Generationen und dass eben diese Dinge weitergegeben werden. Heute wissen wir es ja auch noch durch die Forschung, dass das auch sogar epigenetisch über die Gene dann eben weitergegeben wird. Und in meinem Bereich, wir sind ja Psychotherapeuten und keine EpigenetikerInnen oder WissenschaftlerInnen in dem Sinne, da wissen wir, dass das eben über die Beziehungsgestaltung geht. Und wenn man das jetzt nun alles rausgefunden hat und weiß, aha, okay, meine Probleme heutzutage oder meine Symptome, die ich habe, die haben etwas zu tun mit den Erfahrungen unserer Vorfahren, die an uns weitergereicht wurden. Und natürlich interessiert man sich in diesem Zusammenhang ja meist dann für die traumatischen Erfahrungen. Dann möchte man natürlich gerne wissen, ja, und wie geht das denn jetzt aufzulösen? Und das war uns eben auch sehr wichtig, weil als systemische TherapeutInnen haben wir ja schon immer gewusst, ja, man kann auch irgendwelche Delegationen, Botschaften, Aufträge, Lasten der Ahnen wieder zurückgeben. In den systemischen Aufstellungen wird das ja auch schon immer so gemacht. Aber wir haben halt herausgefunden, dass es eben nicht wirklich nachhaltig ist, wenn man dieses innere Kind, das eben so früh im Leben schon einen Treuevertrag geschlossen hat mit den Eltern, wenn man das nicht verstanden hat und dem Kind eben wirklich dabei hilft, diesen Treuevertrag zu lösen. Mhm. Und das, wie das genau geht, das haben wir dann in einem Konzept zusammengetragen, den Generation Code. Und das bieten wir eben auch da sehr erfolgreich an, weil es eben durch eine neue Art der, ja, der Sicht auf die Ahnengeschichte erst dazu kommen kann, dass sich auch im Gehirn dann neue Netzwerke bilden, neue Verbindungen bilden und das Kind dann wirklich, das innere Kind dann wirklich sagen kann, okay, ich kann es loslassen, ich kann die Treue loslassen und kann endlich auf mein eigenes Leben blicken. Jetzt willst du bestimmt wissen, wie das geht.
Das würde mich jetzt schon interessieren. Ja. Ja. Vielleicht will ich also, noch mal ein bisschen.
Ja, ja, genau. Also wir haben einfach die Idee gehabt, und das ist eigentlich das Schöne, dass man das Ganze dann wirklich so fokussiert irgendwie bearbeiten kann, indem wir gesagt haben, okay, Treuevertrag, schön und gut, aber wo, an welcher Stelle finden wir das denn jetzt raus? Ja. Und dann haben wir das ausgetüftelt und sind darauf gekommen, dass es eben mit bestimmten Schlüsselfragen geht, die wir uns stellen und dann dazu innerlich Bilder, also unbewusstes Wissen auch anzapfen. Und da ist zum Beispiel beim gleichgeschlechtlichen Elternteil die Schlüsselfrage, worin darf ich als Tochter, die Mutter, als Sohn, den Vater nicht überrunden, an welchem Punkt, an welcher Stelle. Weil natürlich will man in der nächsten Generation natürlich Verbesserungen. Und jede Generation versucht natürlich die Entwicklung oder das, was in der vorhergehenden Generation schon erreicht wurde, nochmal zu toppen, nochmal zu verbessern. Und das ist natürlich nicht nur auf der Sachebene so, sondern eben auf der seelischen Entwicklung auch so. Ne? Also war eine Mutter beispielsweise sehr abhängig noch, dann wünscht sie sich vielleicht für ihre Tochter, dass sie unabhängiger im Leben ist. Und dann versucht natürlich diese Tochter auch, das zu erreichen. Aber an der Stelle kommt eben dann der Treuevertrag ins Spiel, wenn es nämlich eine Wunde gab. Und vielleicht liegt hier eine tiefe Wunde der Mutter begründet, warum sie in dieser Abhängigkeit war, warum sie nicht ihr Leben so leben konnte. Und genau an dieser Stelle darf man eben dann die Mutter nicht überrunden. Man tut zwar alles dafür, es besser zu machen, und gleichzeitig bleibt man ihr treu, überstreitet sozusagen nicht den Glücksrahmen, so wie ich das auch immer nenne, sondern bleibt dann halt innerhalb dieses Rahmens. Und dann kann es sein, dass ich andere Dinge super entwickle, aber nicht das, wo diese größte Wunde ist. Mhm. Und ich bringe mal dieses Beispiel von Daedalus und, wie heißt er nochmal? Jetzt habe ich gerade einen Blackout, die beiden. Daedalus und Ikarus, jetzt habe ich es wieder, Entschuldigung. Wo man immer sagt, aha, der Daedalus, der Vater von Ikarus, der hat ja wunderbare Flügel entwickelt aus Holz. Und kann damit fliegen und fliegt also auch wunderbar durch die Welt. Und dann sagt Ikarus, oh, das kann ich aber noch besser, will seinen Vater übertrumpfen und baut sich dann eben Flügel aus Wachs. Und damit kann er tatsächlich, weil die leichter sind als Holz, viel höher fliegen und kommt aber dann irgendwann der Sonne zu nahe, sie schmelzen und er stürzt ab. Und das zeigt irgendwie so ein bisschen, was passiert. Also man bemüht sich zwar, die Eltern irgendwie zu übertrumpfen und gleichzeitig ist man ihnen dann treu mit irgendeinem Saboteur. Das ist auch mal das, was die Menschen dann merken. Ich habe so ein Lebensthema und immer wieder blockiere ich mich, komme nicht weiter. Erlebe immer wieder die gleichen Muster, die mich irgendwie zurückhalten. Mhm. Und das erklärt das irgendwie so ganz gut. Und über diese Schlüsselfrage komme ich dann auf dieses Thema, auf diese Wunde der Eltern. Und kann ich da eben in die Tiefe gehen und verstehe oft, dass das dann eben auch die Familienwunde ist. Deswegen nennen wir das Generation Code, weil wir dann wirklich sehen in jeder Generation wieder, wie genau dieses Thema, genau diese Wunde die Menschen beeinflusst hat und wie es dann eben nach vorne weitergereicht wird.
Und ist es etwas, was man dann in einem Seminar bei euch macht? Oder wie kann man, wenn das jetzt einen der Zuschauer interessiert, wie können die das in Anspruch nehmen?
Ja, genau. Also natürlich gibt es da inzwischen ganz viele Formate. Ursprünglich haben wir das wirklich mal als ein Konzept wie so eine Reise zu den Ahnen aufgebaut und haben dazu eben Seminare angeboten oder bieten die immer noch an, die über 4 Sitzungen etwa oder 4 Wochenenden etwa gehen, wo dann eine Gruppe zusammenkommt, die dann eben auch miteinander Aufstellungsarbeit macht und sich miteinander auch begleitet auf dieser Reise, wo man durch diese ganzen Stationen geht, also erstmal diesen Vertrag irgendwie herauszuarbeiten, dann die Versorgung der Ahnen und Ahninnen, das ist ein Herzstück in dieser Arbeit. Dann geht es darum, das, was man aufgegeben hat, sich wieder zurückzuholen, welche Persönlichkeitsanteile, die dann eben nicht leben durften oder nicht da sein durften. Und dann eben am Ende auch in Richtung authentisches Potenzial, authentisches Selbst, nochmal zu gucken, was braucht es dann wirklich, damit ich dann auch mein eigenes wirklich leben kann und diese Verwechslung mit dem Leid der Vorfahren eben aufhört. Und inzwischen kann man das auch einzeln machen, seit Corona sogar online haben wir also auch etwas entwickelt, damit man das sogar online machen kann, obwohl ich immer wieder sehr empfehle, das in Präsenz zu machen, weil das einfach viel, viel intensiver ist noch als online. Aber es geht. Und ich biete zum Beispiel auch auf Sinnsucher, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, sinnsucher.de ist ein Format, was online ist, das ist über meinen Verlag auch, wo ich dann wirklich dieses Konzept, was ich in meinem Buch beschreibe, also das, wovon wir hier reden, den Generation Code, wo ich das zum Beispiel auch anbiete. Ne? Das ist ja, dann so eine halb begleitete Sache. Ich bin zwar dabei und im Forum kann man sich austauschen, aber man ist nicht in einem Seminar und nicht hier und jetzt sozusagen, 1:1 Setting. Und natürlich Einzelarbeit ist auch möglich. Also da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Und was ich auch besonders wichtig finde, ist, was mache ich mit diesem Wissen eigentlich im Hier und Jetzt, während die Sachen ja auch entstehen, während diese Verträge entstehen, also in den Familien, wo die Kinder ja leben, wo gerade genau diese Dinge stattfinden. Ne? Also nicht mehr später, wenn ich erwachsen bin, schaue ich zurück und ändere das, was nach hinten irgendwie versorgt werden möchte. Aber im Hier und Jetzt, da fand ich das eben als Familientherapeutin auch unsagbar wichtig zu gucken, wie kann ich die Kinder jetzt unterstützen in den Familien, wie kann ich Eltern ein Bewusstsein dafür auch schenken, dass sie verstehen, was da eigentlich passiert und wie diese alten Dinge der Vorfahren auch immer noch wirken auf ihre Kinder und auf ihren Umgang auch mit den Kindern. Und deswegen gibt es da dann auch noch Formate. Und mit dem Spiel, wie gesagt, ne, ist es natürlich auch sehr gut möglich, diese Stammbaumarbeit nachzuvollziehen. Also sehr bunt und sehr kreativ.
Ja, da kann sich ja eigentlich dann jeder das aussuchen, ja, was zu seinem jetzigen Stand passt. Weil jemand, der vielleicht schon viel gearbeitet hat, kann das vielleicht auch für sich alleine machen. Und jemand, der erst am Anfang steht, besucht vielleicht besser das Seminar.
Genau. Ja.
Was hat denn deiner Erfahrung nach diese Arbeit mit unserer Lebensenergie und unserer Lebensfreude zu tun?
Ja, natürlich ganz, ganz viel. Ne? Weil ich bringe immer dieses Bild, wenn man sich mal vorstellt, man würde versuchen, einen Wasserfall den Berg rauf fließen zu lassen, was das an Energie kostet. Und das heißt eigentlich diese Rückversorgung. Ne? Wenn ich also jetzt versuche, und das ist auch das, was wir ja eben herausgefunden haben, dieser Treuevertrag beinhaltet ja den Wunsch von Heilung. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne an dieser Entdeckung. Wir wollen eigentlich unsere Eltern und Vorfahren heilen. Also denen ist was Schlimmes zugestoßen und wir wollen es versuchen, in Ordnung zu bringen und strengen uns dafür wirklich unser Leben lang an. Wir verzichten auf Dinge, wir verzichten auf Teile unserer Persönlichkeit. Das schon als Kind, ne? Aber dann später eben auch als Erwachsene im Leben. Und das braucht unheimlich viel Energie. Und vor allen Dingen ist es nur ganz minimal oder sehr, sehr langsam möglich, auf diese Weise diese Heilung auch zu bewirken. Also es passiert ja in jeder Generation was Neues. Also es wird ja auch immer besser. Aber es ist super anstrengend und ein großer Verzicht auch oft auf das eigene, ne? Also ich lebt dann vielleicht sogar das Leben von jemand aus der Ahnenreihe, der das nicht haben konnte. Beispielsweise ein junger Mann, der als meinetwegen Jugendlicher im Krieg gestorben ist oder sein ganzes Leben irgendwie keine Lebensfreude entwickeln konnte. Und ich verzichte dann selber darauf, weil ich dann irgendwie eher sein Leben versuche zu leben. Und dann ja, verzichte ich ja auf ganz viel und das kostet wahnsinnig viel Energie.
Und wenn wir mal das Thema Talente und Potenziale anschauen, was hat deine Arbeit oder eure Arbeit damit zu tun? Wie können wir vielleicht danach unsere Talente und Potenziale besser leben oder sie überhaupt mal entdecken?
Also erstmal ist auch eine ganz wichtige ein ganz wichtiger Hinweis, dass es nicht nur Trauma ist, das weitergegeben wird, ne, sondern, und das wissen wir auch aus Untersuchungen, aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass wir natürlich nicht nur das Trauma kriegen, sondern eben auch den Umgang damit. Und der ist ja auch nicht immer schlecht. Also der ist oft eingeschränkt, da muss man dann irgendwie schon mal genau hingucken. Aber es gibt ja zum Beispiel viele Menschen sagen, wow, die Frauen in unserer Familie, die haben so viel mitgemacht, aber sie sind so unfassbar stark alle, sind so tolle Frauen. Und wir sehen auch, dass das ja wirklich aus jeder Krise, aus jedem Leid die Menschen auch irgendwie gestärkter hervorgehen. Und all diese Dinge kriegen wir auch. Ne? Wir kriegen diese Fähigkeiten, die Überlebensmuster, die auch sinnvoll waren und die uns selber stark machen und die ermöglichen, dass wir vielleicht in unserem Leben wieder ganz viel Dinge hinbekommen, die dann auch wieder positiv weitergegeben werden. Also vieles ist ja schon da, vieles ist ganz wunderbar. Und es gibt aber auch eben Potenzial oder auch Schätze, andere Familienschätze, Fähigkeiten oder Persönlichkeitsanteile, die wir gerne vielleicht übernommen hätten von unseren Vorfahren, die wir dann nicht übernehmen, weil wir denken, dass das ist nicht okay, das zu machen. Oder aber eine bestimmte Person wird komplett ausgeblendet, weil die mit so vielen Negativen besetzt ist oder ihr ja auch Unrecht getan wird. Oder aber auch, weil es so schmerzlich ist, irgendwie diese Themen anzusprechen und man deshalb viele Dinge einfach ruhen lässt und schweigt. Und dadurch verbergen sich eben manchmal große Schätze hinter Türen, die wir verschlossen haben und die wir dann aber durch diese Arbeit wieder öffnen können und dann auch wieder Zugang bekommen zu diesem Potenzial und zu diesen wunderbaren Dingen. Und vor allen Dingen auch eben zu den Dingen, die auch sowieso die ganze Zeit in mir schlummern, die ich aber nicht leben durfte. Deswegen sagen wir auch oft, ne, das ist die Befreiung wirklich des authentischen Potenzials.
Mhm. Kommen wir dann auch so an unsere Essenz oder was verstehst du unter dem Begriff Essenz?
Ja. Genau, ich wurde das neulich schon mal gefragt und ich muss wirklich absolut Ja dazu sagen, weil ich durch diese Arbeit auch immer mehr gemerkt habe, es gibt so etwas wirklich wie diesen authentischen, essentiellen Kern in uns. Mhm. Diesen reinen oder wie auch immer Kern, wie man das auch irgendwie nennen mag, das Göttliche vielleicht auch in uns. Und ich bin davon überzeugt, dass wir uns danach sehnen, da wieder den Zugang zu haben und dass wir uns einfach so entfernt haben. Einmal durch die eigene Geschichte, durch den Umgang, der mit uns einfach gemacht wurde, mit uns von unseren Eltern zum Beispiel oder vom Leben, aber natürlich auch schon weitergegeben wurde, ne? Dass ich mich von mir selber, meinen Gefühlen abspalten muss, dass ich bestimmte Seiten in mir nicht haben darf oder andere besonders extrem entwickeln musste. Das hat mich alles entfremdet. Ja. Und wenn ich dann beginnen kann, irgendwie mich wieder anzunähern und mich selber wieder mehr zuzulassen und mir ja auch zurückhole, was ich aufgegeben habe, dann erleben das viele erstmal als eine kleine Erschütterung, weil sie sagen, wow, dieses Gerüst, dieses Alte ist weg und jetzt ist da erstmal gar nichts. Aber dann sage ich immer, im Verborgenen wächst es schon und dann wird es wie ein zartes Pflänzchen, das immer mehr wird. Und dann wird auch der Zugang zu sich selber und zu diesem, sage ich mal, Göttlichen in einem spürbar und ja, einfach lebbar dann. Und das sagen eigentlich alle, die beide Codes gemacht haben und über diesen Prozess, der ja nicht nach einer Woche schon fertig ist, sondern der geht ja dann auch über Jahre letztendlich. Aber in diesem Verlauf merkt man wirklich jeden Tag, wie viel näher man sich selbst und seinem wahren Potenzial wirklich kommt. Und dann sage ich immer, es geht nicht darum, die zu werden, die ich sein will, sondern die zu werden, die ich eigentlich zu sein gemeint war.
Ich eigentlich und bin, ja.
Genau. Mhm.
Ja. Was ist denn deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach so der Unterschied zwischen der Arbeit mit Kindern und der Arbeit mit Erwachsenen?
Naja, auf jeden Fall sind Kinder ja nicht in dem Maße jetzt reflektionsfähig, dass sie jetzt ihre eigene Geschichte angucken und reflektieren und dass sie auch auf gar keinen Fall, sage ich jetzt mal, in der Lage sind, sich über schwere Traumata in der Ahnenreihe Gedanken zu machen, obwohl ich weiß, dass das alles in ihnen liegt und sie davon auch schon geprägt sind und es manchmal ab einem bestimmten Alter auch wirklich Sinn machen kann, das anzusprechen beziehungsweise davon zu hören, weil es wie eine Erlösung sein kann, weil man das in sich trägt, zum Beispiel transgenerationale Träume hat, die einen jede Nacht plagen und plötzlich hört man, wow, das, was du träumst, ist tatsächlich passiert ein paar Generationen vorher, dann kann das eine große Befreiung werden. Aber wir arbeiten nicht oder ich arbeite nicht mit Kindern so, wie ich es mit Erwachsenen tue, sondern wenn ich mit Kindern arbeite, dann in erster Linie im Zusammenhang mit ihren Familien, dass man die aktuellen Themen beispielsweise nimmt oder ein Kind kommt, weil es Symptome hat und man schaut sich dann an, was diese Symptome eben mit dieser ganzen Familiengeschichte zu tun hat, während die Eltern dabei sind. Und wenn ich dann merke, wow, das geht in eine traumatische Thematik, die in den Ahnenreihen liegt, dann bestelle ich die Eltern eher nochmal extra. Mhm. Es sei denn, das Kind ist schon in einem Alter, wo ich merke, ja, da kann man da auch drüber sprechen. Also ich sage jetzt mal 12, 13, 14 und älter, dann ist es was anderes. Aber wenn es so klein noch ist und so jung, dann ist es meiner Meinung nach eben nicht angesagt. Und dann arbeite ich eben oft in so einem Wechselmodell mal mit den Eltern zusammen, aber auch mal alleine mit dem Kind. Da geht es dann natürlich um spieltherapeutische Interventionen, die dazu dienen, dass das Kind dann sich ausdrücken kann, dass es Dinge ja auch verarbeiten kann, die nicht verarbeitet wurden, dass es vielleicht einen neuen Umgang erfährt im Zusammenhang mit seinen Gefühlen oder mit seinen Themen. Und das ist auch eine ganz, ganz wunderbare und wertvolle Arbeit. Aber bei mir sind eben auch immer die Eltern sehr mit dabei und müssen auch viel mitarbeiten. Genau. Und ach so, der Unterschied. Und dann mit den Erwachsenen ist es natürlich so, die können reflektieren. Da kommt es auch immer ein bisschen natürlich drauf an, ob sie stabil genug sind für diese Arbeit. Ne? Also da wird immer zuerst nochmal ein Check gemacht, ob sie das tragen können, weil diese Erfahrungen mit den Vorfahren, also die Erlebnisse, wenn die dann deutlich werden, dann ist das manchmal sehr überraschend für die Menschen, wie intensiv sie da mitfühlen. Das hätten sie nicht gedacht. Ne? Die haben das vielleicht im Erstgespräch so erzählt. Ach ja, meine Oma, die ist vergewaltigt worden im Krieg, glaube ich, habe ich mal gehört. Und wenn sie dann in der Aufstellungsarbeit tatsächlich da so intensiver drüber sprechen und jemand in dieser Rolle auch sagt, wie schlimm es für sie ist, dann kann es wirklich sein, dass plötzlich dann so eine Überwältigung von Gefühlen irgendwie erlebt wird, von Emotionen, dass das aufgefangen werden muss. Und dann ist es eben auch wichtig, in diesem Zusammenhang jemanden zu haben, der stabil genug ist, das zu tragen. Und auch eben Leute zu haben, die einem gut ausgebildet sind und das machen können. Das kann zwar jederzeit ausgelöst werden, auch wenn man vielleicht in der Beratung einfach nur so ein Genogramm sich anschaut, also so einen Stammbaum. Aber wenn man dann so tief in der Aufstellungsarbeit drin ist, ist nochmal wirklich wesentlich intensiver. Und auf diese Weise werden dann die Themen aber eben reflektiert, sortiert. Es wird verstanden, das bin ich nicht, das habe ich nur übernommen. Es werden dann auch eben Dinge zurückgegeben, beziehungsweise es wird erfahren, das ist auch ein Kernstück unserer Arbeit, dass diese Ahnen sozusagen versorgt werden mit dem, was sie wirklich gebraucht hätten, zu der Zeit und in der Umgebung, die für sie idealerweise hätte da sein sollen. Und durch diese Zeugenschaft, die wir dann erleben, dass diese Vorfahren versorgt sind, dadurch geschieht dann eben wirklich so eine Veränderung, die auch nachweislich im Gehirn verankert ist und die dann wie so eine alternative Erinnerung aufploppt und mir dann als Erwachsenem sagt, ja, siehst du, hätte ganz anders sein können und dann wäre auch eben alles ganz anders weitergegangen. Und das macht den Weg frei für Vorstellungen, die dann mehr in die Richtung gehen, wie es eigentlich wirklich richtig gehört und korrigiert damit Glaubenssätze und andere Blockierungen und Einschränkungen, die ich bis dahin in meinem Leben hatte. Mhm.
Ja, jetzt hast du gerade die Glaubenssätze und die Blockaden auch angesprochen. Genau, also da haben wir auch einfach viel von unseren Ahnen übernommen und die können es kann sich dann durch die Aufstellungsarbeit einfach lösen.
Genau, weil na, wenn vielleicht eine Oma als Kind auf der Flucht Schlimmes gesehen hat, Heimat verloren hat, der Vater ist nicht wieder aus dem Krieg zurückgekehrt, man hat vielleicht noch nahe Personen verloren an Hunger, Krankheit oder Gewalt, dann wird in diesem Erleben von diesem jungen Kind so etwas entstehen, wie die Welt ist ein böser Ort und die Fremde ist gefährlich oder schwierig. Und diese Sätze und auch der Wunsch natürlich, dass es besser werden möge in Zukunft, das geht eben alles nach vorne weiter und löst dann in der nächsten Generation so etwas aus wie Glaubenssätze, dass man eben denkt, die Welt ist gefährlich und jederzeit kann irgendwie was Schlimmes passieren. Und dann kommen da eben vielleicht ängstliche Personen heraus, die sehr große Verlassenheitsängste haben oder sehr viel Angst vor Neuem oder vor schlimmen Dingen, die passieren können in der Welt. Und und man hat dann plötzlich, obwohl die nichts Schlimmes erlebt haben, hat man dann plötzlich so eine ängstliche Person vor sich, die sich nichts zutraut oder sogar schlimmer noch irgendwelche Verlassenheitsängste entwickelt oder andere Dinge.
Ja.
Und das kann man damit wunderbar auflösen. Also erstmal, dass man allein schon versteht, wohin gehört das eigentlich, ne? Weil viele können sich das ja durch die eigene Biografie gar nicht erklären, sagen, hey, also so schlecht war meine Kindheit nicht, was ist los? Und dann verstehen sie plötzlich, oh wow, ja, aber für die Oma hätte das Sinn gemacht, dass sie so denkt, dass sie so fühlt. Und wenn wir tatsächlich diese Information ja in unserem Zellwissen tragen, wie die Epigenetik ja sagt, ne, dann, also das ist, finde ich, immer dieses Beispiel, ne, so ein bisschen platt, aber es ist ja so, ne, dass Mäuse zum Beispiel erlebt haben in einem Käfig, dass immer in einer Ecke, also überall in allen Ecken liegt Essen rum und in einer Ecke, da kriegt man immer einen kleinen Stromschlag. Mhm. Und dann natürlich meiden sie diese Ecke, ist ja klar. Und in der nächsten Generation hat man an dieser Ecke den Stromschlag nicht mehr. Überall steht Essen. Aber er wird immer noch gemieden, weil sich genau dieser wichtige Punkt weitergegeben hat. Ne? Die Warnung, also in der Ecke bitte nicht essen, das ist nicht gut. Und obwohl es nicht mehr da ist, wird es trotzdem irgendwie gemieden. Und so ähnlich können wir uns das mit den Glaubenssätzen eben auch vorstellen. Ne? Es ist zwar kein Krieg, es ist keine Hungerszeit, aber wir verhalten uns immer noch so, wie die Großmutter es hätte in ihrer Zeit getan.
Hast du das Gefühl, dass die Menschen offener werden für diese Arbeit?
Ja, ganz viel. Also das ist schon so, wie gesagt, ich bin ja seit 30 Jahren dabei. Und am Anfang war das, was wir gemacht haben, für viele noch ein bisschen Magic, ein bisschen suspekt, ein bisschen, was weiß ich, das haben sie so mal hier oder da in eine Ecke gesteckt. Und das, da sind wir gar nicht mehr. Also heute ist, glaube ich, fast jedem, der therapeutisch arbeitet und auch ganz vielen normalen Menschen sozusagen klar, dass es da so etwas gibt. Und dass Psychotherapie an sich auch etwas sehr Kostbares ist, was hilft. Natürlich gibt es auch hier immer noch Vorurteile, aber doch verbreitet sich das jetzt wirklich rasant und mehr, dass Menschen dafür offen sind und dass sie auch sich wirklich einlassen mögen und dass sie auch total neugierig sind. Und es ist ja auch wahnsinnig spannend, ne? Wenn ich dann wirklich erkenne, was das alles mit mir gemacht hat und erkenne auch, was ich tun kann, damit es sich auflöst. Das ist für die eigene Weiterentwicklung einfach wunderbar. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man durch diese Arbeit ja aufhört, irgendwen zu beschuldigen. Ne? Also mir geht das manchmal, auch wenn ich es nachvollziehen kann, wirklich auf den Keks, wenn ich wieder sehe, irgendwie wieder ist irgendein Thema irgendwie total, ja, ne, dann waren es die Borderliner, jetzt sind es die narzisstischen Mütter, dann hatte jeder ADHS. Also ich nehme das sehr ernst und man leidet wirklich auch, wenn man Tochter ist unter einer narzisstischen Mutter. Aber ich finde so wunderbar an unserer Arbeit, dass wir anders darauf gucken können. Wir können verstehen, dass diese Mutter nicht einfach narzisstisch vom Himmel gefallen ist und dass sie vielleicht in dieser ganzen Ahnenreihe einen bestimmten Punkt vertreten. Oder sie sind natürlich ja erstens auch so geworden, weil sie diese Vorfahren hatten, die sie hatten. Und sie tragen vielleicht ein wichtiges Thema in sich, oder versuchen für etwas zu sorgen und stellen sich dafür auch in gewisser Weise zur Verfügung. So wie die typischen schwarzen Schafe ja in den Familien auch. Ne? Sie werden dazu gemacht, aber sie stellen sich irgendwie auch zur Verfügung und tragen dann in dieser ganzen Ahnenkette einen ganz wichtigen Punkt und machen auf etwas aufmerksam oder versuchen irgendwie auf eine nicht ganz glückliche Art und Weise vielleicht etwas hinzukriegen, was in einer anderen Generation dringend gefehlt hat. Ja. Und das, finde ich, muss man sehen. Und wenn man das sieht, dann fühlt man sich nicht mehr so ausgeliefert diesen Menschen gegenüber, kann die anders verstehen und anders sehen und kommt von diesem Beschuldigen und Schuldgeben weg und mehr zu diesem Verstehen. Und wenn ich verstanden habe, dann kann ich die Dinge auch anders, anders angehen und anders bearbeiten. Und ich würde es nur noch mal ganz wichtig sagen, das ist mir auch wirklich außerordentlich wichtig, dass ich hiermit jetzt keine Täterschaft irgendwie verharmlosen möchte, sowohl durch narzisstische Mütter oder was weiß ich, missbrauchende Väter oder andere Familienangehörigen. Das ist aufs Schärfste natürlich klar, dass das überhaupt nicht geht und dass man dann sehr klar die Position für die Opfer und für die Kinder übernimmt. Trotzdem wird es uns nicht weiterhelfen, wenn wir nur einseitig gucken, ne? Weil ja ganz oft Täter auch Opfer waren, als sie Kinder waren und wir dann das verstehen müssen, was es braucht, um wirklich Heilung zu bringen. Ich muss auch die Täter heilen, wenn ich wirklich Heilung insgesamt möchte. Sonst wird sich das in der nächsten Generation oder übernächsten Generation wiederholen müssen, einfach weil es noch nicht aufgelöst wurde. Und das beinhaltet irgendwie meine Arbeit eben auch. Auch die Arbeit mit der Täterschaft. Mhm. Ja.
Was bedeutet denn ein freies und selbstbestimmtes Leben für dich?
Ja, also ich denke, wenn man sich wirklich weitestgehend von diesen Treueverpflichtungen, die ja unbewusst laufen und durch unser inneres Kind ja zustande gekommen sind, wenn man sich denen möglichst von denen befreit hat und vor allen Dingen die Verantwortung übernommen hat für das innere Kind, für die eigenen Bedürfnisse, für mich selbst sozusagen, dann werde ich ja frei. Dann fallen Abhängigkeiten von mir ab, beziehungsweise ich kann auch Abhängigkeiten eingehen, weil ich weiß, dass ich gut damit umgehen kann, wenn ich sie wieder lösen muss. Das heißt, ich kann mich einlassen, zum Beispiel auf Nähe, aber ich kann mich auch lösen. Ich mache andere nicht verantwortlich für mein Leben, sondern ich bestimme selbst mein Leben. Und ich glaube, das ist die größtmögliche Freiheit, die wir als Menschen haben, bei allen Abhängigkeiten, die es natürlich gibt. Ne? Schon allein, dass wir Luft brauchen zum Atmen.
Ja. Ja, ich glaube, das war jetzt ein sehr rundes Gespräch. Gibt es noch irgendetwas, was du abschließend sagen möchtest?
Also ich mache immer ein bisschen Werbung für meine Weiterbildung gerne, weil ich finde, dass noch viel, viel mehr Menschen diese Möglichkeit kennenlernen müssen und auch helfen müssen, die anderen zur Verfügung zu stellen, dass man eben diese Ahnenthemen nicht nur erkennen, sondern eben auch wirklich auflösen kann. Und ich biete eben diese Weiterbildungen an für die Arbeit mit Erwachsenen, für die Arbeit mit Familien, mit Kindern. Und auch im Coaching-Format und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ganz viele Leute kommen und sich für diese Weiterbildung interessieren oder jemand kennen, der das auch gut machen könnte.
Ja, wir werden alles verlinken.
Super.
Genau. Und dann danke ich dir sehr für das Gespräch.
Und ich danke.
Ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.